Hallo.
Willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up, Puff.
Ich werde dir zuvorkommen. Wie geht es dir, Martin?
Mir geht es gut. Und dir?
Danke, mir geht es auch prima.
Wir wollen auf dem aufbauen, was wir letzte Woche behandelt hatten. Wieder ein sehr wichtiges Thema. Und ich denke auch eines, das oft sehr missverstanden wird. Lass uns also mit einem Gebet beginnen.
Ja, darüber herrscht viel Verwirrung.
Stimmt.
Und es gibt so viele Ansichten. Also, lass uns beten.
Unser himmlischer Vater, wir sind wieder hier und bitten dich erneut, dass du uns bei diesem Gespräch hilfst, sodass es allen klar wird und wir es zur Ehre deines Namens führen können. Wir beten es im Namen Jesu. Amen.
Amen. Martin, vielleicht darf ich ja mit einer Idee anfangen. Nämlich, dass alles, was in der Schrift steht, mit Anbetung zu tun hat.
Ja, das ist wahr.
Und es hat mit Vertrauen zu tun. Wem glaubt man? Wem vertraut man? Eines der Probleme ganz am Anfang war Misstrauen. Sollte Gott wirklich gesagt haben, ist das nicht Misstrauen?
Ja, total.
Okay. Oder drücken wir es anders aus. Wer ist er schon, dass er dir das sagen darf?
Ja.
Und das ist Rebellion, stimmt's?
Und das ist die Sache, die im Himmel passierte.
Ja. Ich sage ihm, wie es sein sollte. Es geht also nicht nur darum, dass das hinterfragt wird, was Gott gesagt hatte, sondern es ist auch ein Angriff auf das, was Gott gesagt hatte. Und das wird auf den Kopf gestellt. Wir werden also über Gottes Reich sprechen. Es gibt viele Ansichten in Bezug auf das himmlische Reich. Wenn man zu der Zeit zurückgeht, als Jesus auf dieser Erde wandelte, sagte er, das Himmelsreich ist nahe,
ja,
weil es im Grunde zu ihnen herabgekommen war.
Was sich auf ihn selbst bezog.
Man kann also das Reich nicht vom König trennen. Und man kann den König auch nicht durch einen anderen König ersetzen.
Nein.
Durch einen Übergangskönig. Er ist entweder der König oder er ist nicht der König. Das ist wie in dem Zeitabschnitt, als die Schlacht zwischen England und Schottland tobte. Als England sich entschied, mit dem Papsttum zu brechen, richtete sie eine Monarchie anstelle des Papsttums auf. Also wurde der König von England das Haupt der Kirche. Was hatte man also gemacht? Tatsächlich hatten sie ein Abbild des Papsttums gemacht.
Stimmt, des Papstes.
Ja, in Europa waren die Könige dem Papst untertan.
Ja.
Und England war dem Papst untertan. Wie die Magna Carta und all diese Dinge zeigen. Auch ihre Furcht vor dem Papsttum. Doch schlussendlich kam es zu dem Punkt, an dem sie dem Papsttum brachen. Und der König stellte sich an die Stelle des Papsttums. Und dann gab es erbitterte Kriege mit Schottland, weil Schottland sich weigerte, das anzuerkennen. Und die Schotten sagten, es war teilweise auch ihr Schlachtruf, wir haben keinen König außer Jesus. Das ist kein schlechter Schlachtruf, stimmt's?
Nein. Das ist ein sehr guter. Das ist tatsächlich auch der, den wir haben sollten.
Nun, das Reich. Menschen haben verschiedene Ansichten über das Reich. Und dann kam die protestantische Reformation.
Ich wollte nur etwas einwerfen. Wenn die Juden zur Zeit Jesu den gleichen Spruch wie die Schotten gehabt hätten, wäre es wahrscheinlich viel besser ausgegangen.
Ja, es wäre viel besser ausgegangen. Aber ihr irdisches Reich stand in völligem Gegensatz zum himmlischen Reich.
Ja.
Sie hatten keinen Raum dafür.
Nein.
Denn das himmlische Reich erfordert eine Herzensänderung. Ist das nicht das Problem?
Genau
daran
liegt das Problem.
Wie man bei einem irdischen Reich mit seiner menschlichen Natur noch irgendwie zurechtkommen kann.
Ja. Man kann ein paar Dinge umgehen.
Stimmt. Im Mittelalter herrschte also die Kirche mit eiserner Hand und die Reformation rebellierte dagegen. Und sie stellten genau das gleiche System auf.
Ja.
Kirche und Staat. Und wenn man in einem protestantischen Kanton lebte und Katholik war, musste man von dort wegziehen. Und lebte man in einem katholischen Kanton und wollte man protestantisch werden, musste man dort weg, denn man konnte buchstäblich seinen Kopf verlieren, stimmt's?
Ja, es war also ein entgegengesetztes System, aber immer noch dessen Duplikat.
Ja, aber war es wirklich Gottes Reich?
Nein.
Für jeden Stamm, jede Nation und all diese Dinge. Wir sprechen also heute über dein Reich komme. Das ist Teil eines Gebets.
Ja, natürlich.
Ist es nicht Teil des Vaterunsers?
Wie im Himmel so.
Dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Wessen Reich ist es nun?
Gottes Reich, Jesu Reich.
War es je als irdisches Reich geplant?
Nein.
Wenn es jemals als irdisches Reich geplant war, hätte Jesus es dann nicht errichtet? Wäre es damals nicht das perfekte Timing dafür gewesen?
Genau, dann wäre er hier, denn er ist der König. Was bringt es denn, wenn das Reich zwar hier ist, aber der König nicht hier ist?
Richtig. Entfernte er den römischen Kaiser?
Nein.
Er sagte, gebt dem Cäsar, was der Cäsar ist, und Gott, was Gott ist. Da hat man zwei Gegensätze. Und als es zu einem Interessenkonflikt zwischen den Forderungen Gottes und denen der irdischen Könige kam, dann musste man sich eher für das himmlische statt für das irdische entscheiden, richtig?
Ja.
Als die Pharisäer zu den Jüngern sagten, ihr werdet nicht in diesem Namen verkünden, scheint es richtig, dass wir eher auf Menschen als auf Gott hören sollen?
Nein. Deshalb machten sie ja weiter.
Sie machten weiter und sie bekamen Schwierigkeiten.
Oh, eine Menge Schwierigkeiten.
Ja, sie bekamen eine Menge Schwierigkeiten. Versuchte man sie nicht sogar umzubringen?
Ja, tatsächlich.
Brachte man sie tatsächlich um?
Sie ließen sie zum Sterben zurück.
Und Herodes brachte tatsächlich den Bruder von Johannes um.
Stimmt, sie brachten sie sogar buchstäblich um, ja.
Es ist faszinierend. Wir müssen über dieses Reich sprechen. Lass uns nochmals beginnen. Es ist eine Sache der Anbetung. Es begann mit den Fragen, wen betest du an und wem glaubst du?
Ja.
Wir behandelten das bei der Sabbatgeschichte.
Man hat also eine Forderung. Hält man sich daran, um den anzuerkennen, den man damit anbetet?
Wird es am Ende genauso sein?
Ja.
Der letzte Streitpunkt am Ende muss also um Anbetung gehen.
Genau so ist es.
Wen bittest du an? Und wenn es nicht so wäre, gäbe es in der Bibel keine Durchstimmigkeit.
Stimmt.
Wenn es dann mehr um Computer und Banksysteme anstatt Anbetung ginge, liefe etwas grundlegend falsch. Würdest du dem zustimmen?
Ja, dann wäre es wieder der Mensch. Dann würden wir Götter werden.
Stimmt. War es ein Konflikt, bei dem es um die Frage ging, wem man glaubt und wem man gehorcht?
Ja.
Gleich zu Anfang. Wäre es da nicht logisch, dass der Konflikt auch darin bestehen wird, wem man glaubt und wem man gehorcht?
Genau dasselbe.
Wie lautet die erste Engelsbotschaft? Bete Gott an.
Der schuf.
Und gibt ihm die Ehre.
Ja.
Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Bete den an, der gemacht hat. Nun, ein Gericht fordert ein Gesetz, was Gehorsam erfordert. Bete den an, der gemacht hat. Es ist genau die gleiche Thematik wie in Eden, stimmt's?
Ganz genau.
Okay. Lass uns über das Reich sprechen. Martin, hier ist ein interessanter Artikel, der, wie man sehen kann, ziemlich neu ist. Vom 22. Juni 2024. Die Frage lautet, kann Griechenlands neue 6-Tage-Arbeitswoche ein Modell für andere sein? In Griechenland treten am 1. Juli neue Vorschriften in Kraft, die das möglich machen. Für die Betroffenen würde das eine normale gesetzliche Arbeitswoche von 48 Stunden anstatt der vorherigen 40 Stunden bedeuten. Theoretisch können die Arbeitnehmer sich entscheiden, mehr zu arbeiten, wenn die Unternehmen das wollen. Wer mehr arbeitet, wird auch mehr Bezahlung bekommen. Dann kommt die Frage, kann das ein Vorbild für andere Länder sein? Wenn wir ein bisschen in die jüngere Geschichte gehen, als Griechenland in einer ernsten finanziellen Notlage war.
Ja, 2009.
Ja, das war so um 2009. Ich habe das exakte Datum vergessen, aber der Punkt ist folgender. Ihnen wurde von den europäischen Bankmächten sehr strenge Richtlinien und Einschränkungen vorgesetzt, die sie aus der Klemme holten, der Bailout.
Ja, sie gaben ihnen das Geld, das von Vorschriften begleitet war.
Ja, Und eine der Vorschriften war, dass sie im Grunde eine 6-Tage-Arbeitswoche arbeiten müssen. In der Zwischenzeit haben europäische Länder schon mit 4-Wochentagen und anderen herum experimentiert.
Ja, ja, genau.
Aber jetzt gibt Griechenland mit diesem Arbeitsmodell den Schritt vor. Aber die Verfassung sollte auch einen Ruhetag garantieren. Mit einer 6-Tage-Arbeitswoche bleibt da nicht mehr viel Spielraum übrig, welcher Tag das sein wird. Als sie dieses Prinzip verletzten, das sie 2009 einsetzten, gab es sehr schwere Strafen.
Ja, wenn man sich nicht daran hielt.
Wenn jemand aus irgendeinem Grund eine Ausnahme wollte, gab es nicht viel Spielraum, um diese Ausnahme zu gewähren. Und hier haben wir wieder genau die gleiche Situation, wo sie dieses Modell eingeführt haben. Und offensichtlich wird ein Tag ein Ruhetag sein. Welcher Tag wird das sein, Martin?
Der Sonntag.
Es wird der Sonntag sein. Und weil es eine 6-Tage-Arbeitswoche ist und der Sonntag ein obligatorischer Ruhetag ist, wenn er dazu wird, in der Grauzone ist es im Grunde schon festgeschrieben. Dann wird man keinen Spielraum mehr haben, um einen anderen Tag zu wählen. Stimmt's?
Nein.
Das ist sehr interessant. Kann das ein Vorbild für andere Länder sein? Sie stellten diese Frage. Aber in Wirklichkeit hatten sie sich 2009 schon entschieden, dass das Vorbild werden würde. Denn es wurde von den Bankmächten erzwungen, die sie herauskauften.
Ja.
Eine sehr interessante Entwicklung.
Entwicklung.
Wirklich sehr interessant.
Mit Sicherheit.
Und dann, Martin, gibt es eine weitere sehr interessante Entwicklung in den Vereinigten Staaten, wo der Bundesstaat Louisiana entschieden hat, dass die 10 Gebote obligatorisch wieder in den Klassenzimmern hängen müssen. Und der republikanische Gouverneur Jeff Landry unterschrieb das Gesetz letzte Woche in der Aula einer katholischen Kirche. Das ist doch interessant, hm?
Es ist nicht vom katholischen System getrennt.
Nachdem er bekannt gegeben hatte, dass er es nicht erwarten könne, dafür verklagt zu werden, weil er Louisiana in den ersten Bundesstaat verwandle, der die 10 Gebote in Schulen zur Pflicht mache. Das ist ein Testfall für die Trennung von Staat und Kirche.
So ist es. Das ist sehr wichtig. Das muss man beobachten. Ja. Das ist schon ein Vorläufer.
Ja, aber es ist schon provozierend, stimmt's?
Ja, sehr provozierend.
Gut, und er sagt, er kann es nicht erwarten, verklagt zu werden. Warum nicht? Denn die Idee dahinter ist, es bis zum obersten Bundesgericht hinaufzutragen.
Genau.
Im Grunde wollen sie eine Entscheidung des obersten Gerichtshofs, dass es die Trennung von Staat und Kirche nicht verletzt.
Ganz genau. Und auch nicht den ersten Zusatzartikel.
Ja, auch den ersten Zusatzartikel nicht.
Und wenn man jetzt ein wenig spekuliert, wer hält denn im Bundesgerichtshof die Mehrheit?
Ja, katholisch.
Die Katholiken.
Die Katholiken. Das Gesetz von Louisiana fordert von allen Schulen, den Text genau wie im Gesetz niedergeschrieben auszuhängen und als Poster oder gerahmtes Dokument, das mindestens 11 auf 14 Zoll misst und mit großer, leicht lesbarer Schrift. Josh Herlands, der 2 Kinder an öffentlichen Grundschulen in New Orleans hat, sagte, dass die besondere vom Gesetz abgesegnete Version der 10 Gebote in Louisiana nicht die Gebote sind, wie ich und viele Juden sie kennen. Die Ausgabe spricht beispielsweise den Namen Gott aus. Sei es wie es wolle, Martin, es ist interessant, dass er es in der Aula einer katholischen Kirche vorlas.
Ja, sicher.
Nun, die Welt hält die katholischen Gebote, denn sie halten den Sonntag als katholisches Gesetz heilig. Wie wir gesehen haben, ist das kein biblisches Gesetz. Die 10 Gebote, so wie sie ausgehändigt werden, werden die katholische Version repräsentieren.
Definitiv.
Okay, und nicht die biblische Version.
Nein, besonders wenn es dann zum 4. Gebot kommt, wenn sie die Kurzversion hineinsetzen.
Richtig. Aber an diesem Punkt sind wir. Es gibt diesen Schub, doch die Religion wieder zurück ins System zu bekommen, stimmt's?
Das ist richtig.
Wir lesen weiter. Rachel Laser, die für die Gruppe Americans United for the Separation of Church and State am obersten Gerichtshof in einem weiteren großen Test für den ersten Zusatzartikel 2022 stritt, sagte, dass Louisianas Gesetz ein Paradebeispiel für den christlichen Nationalismus sei, der hier landesweit auf dem Vormarsch ist. Angefangen bei religiösen Aushängen in Schulen bis zur Unterstützung von Bücherverboten und der Einsetzung von Kaplanen im Klassenzimmer. Die politische Ideologie ist eine fundamentale Bedrohung für unsere Demokratie, sagte sie. Hier gibt es also eine große Herausforderung. Ist das ein Kräftemessen zwischen dem Nordkönig und dem Südkönig?
Definitiv. Definitiv, denn das ist ein Paradebeispiel dafür.
Gut, und wir hatten all diese ideologischen Themen, die erst kürzlich noch im Hintergrund abliefen. Hier haben wir diesen politischen Cartoon, wenn man es so nennen kann, der veröffentlicht wurde. Hier hat man eine Lehrerin, die etwas in der Hand hat und sagt, in Schulen? Ungeheuerlich! Und dann wird dieses Poster drüber geheftet. Es ist ein moralisches Thema.
Ja, sicher doch. Und das ist wieder ein Paradebeispiel für Nordkönig und Südkönig.
Ja. Es sind zwei Ideologien. Wenn man die Ideologie des Südkönigs zerstört hat, indem man vom Erhabenen zum Lächerlichen geführt hat, und im Grunde lautet ja das Argument so, man hat da all die Transgender-Themen,
ja,
um die Nerven der Menschen blank zu legen und sie in eine Richtung zu drängen.
Ja, sicher doch.
Es ist eine sehr nette hegelsche Dialektik. Und es ist sehr leicht, auf diesen Zug aufzuspringen.
Oh, man kann da so schnell hineingesaugt werden.
Und sich zu einem Sprachrohr machen.
Besonders wenn man die Bibel liest und ein Christ ist, dann wird so etwas einen sehr schnell vereinnahmen.
Okay, ist das eine Frage der Anbetung?
Ja, ist es schon.
Es ist eine Frage der Anbetung, nicht wahr? Hier ist noch etwas anderes. Wenn man sich anschaut, wie es hier dargestellt wird, sogar im Cartoon, und man sich die zwei Steintafeln betrachtet, ist es so, wie in der Bibel dargestellt wird? 5 auf der einen Seite und 5 auf der anderen?
Nein.
Nein.
Dort sind es 4 und 6.
Ja, 4 und 6. Und die ganz langen stehen hier auf der ersten Tafel. Sie haben mit der Pflicht Gott gegenüber zu tun. Und das sind nur 4, wobei das 4. das Sabbatgebot ist. Aber hier sind es 5 und 5. Man kann sich ziemlich sicher sein, dass der Sabbat nicht der Sabbat sein wird, sondern der Sonntag, richtig?
So ist es.
Denn es gibt so viele Bewegungen, die den Sonntag damit verknüpfen.
Genau, das würde nur so lauten, gedenke den Sabbattag zu heiligen. Und dann ist Schluss. Es macht nicht die Verknüpfung zum 7. Tag, also die Begründung, weil Gott dein Schöpfer ist.
Stimmt. Wenn das ein Gesetz in einem Bundesstaat wird und es das gleiche ist wie die katholische Version, wer hält dann die Anbetung?
Die katholische Kirche.
Die Kirche erhält die Anbetung und sie beteten es an, dieses Tier. Sagt die Bibel nicht, sie beteten es an? Und an anderen Stellen heißt es in der Bibel, wem man gehorcht, dessen Knecht ist man. Wenn man also einer falschen Sache gegenüber gehorsam ist, dann ist man Knecht einer falschen Sache. Richtig?
So ist es.
Es ist also ein religiöses Thema der Anbetung. Und es wurde auf solche Weise dargestellt, dass die Leute aufgebracht und bereit sind, das Gesetz in ihre eigenen Hände zu nehmen.
So ist es. Man hat viele Leute, die es unterstützen und mit im Boot sitzen. Und man hat auch viele auf der säkularen Seite. Aber dann gibt es auch manche, bei denen die Alarmglocken schrillen und sagen, es ist gar kein Raum für eine Gesetzgebung der göttlichen Gesetze.
Aber die Schwierigkeit dabei ist doch, dass diejenigen, die sehen, dass damit etwas nicht stimmt, leider zu einem großen Teil auf der Wellenlänge der Drag Queen sind.
Genau.
Und auf der Abtreibungswellenlänge. Und auf der Transgender-Wellenlänge und so weiter und so weiter und so weiter.
Genau, themenbezogen.
Sie erkennen die wirkliche Frage nicht. Die Frage ist, wen betest du an? Das System, die Gesetze und moralischen Themen der Welt oder die von Gott?
Ja.
Das ist das wirkliche Thema.
Vielleicht können wir es einfach nochmals klar machen. Lasst euch davon nicht vereinnahmen.
Nein, lasst euch davon nicht vereinnahmen. Lasst euch von der Ideologie nicht vereinnahmen. Persönlich würde man doch sagen, nun, ich juble darüber, dass die 10 Gebote wieder einen Platz bekommen. Aber man kann nicht jubeln, wenn es die falschen
sind. Das ist ein Problem.
Okay. Im Artikel nahmen sie darauf Bezug, dass es eine Zunahme des christlichen Nationalismus gebe.
Wir sprechen schon lange darüber.
Schon sehr lange, aber man kann den christlichen Nationalismus nicht vom Dominionismus trennen.
Stimmt.
Die sind wie siamesische Zwillinge miteinander verbunden.
Ja, schon. Untrennbar.
Christlicher Nationalismus kann eine Ansicht sein, aber Dominionismus ist ein Gesetz.
Okay, das musst du uns erklären.
Gut, wenn man an den Punkt des Dominionismus kommt, dann hat man seinen christlichen Nationalismus obligatorisch gemacht.
Aha.
Man hat es den Menschen aufgezwungen.
Das heißt, Kirche und Staat erzwingen es.
Ja, also wir haben den Krieg um die Flagge. Einige Leute wollen die Flagge verbrennen, andere wollen ein Knie beugen, wenn es um die nationale Fahne geht. Das ist ein Krieg zwischen Nationalismus und kein Nationalismus.
Aha.
Aber sobald man es zum Gesetz gemacht hat, wird es zum Dominionismus, weil man eine Vorschrift hat. Sagen wir, dass es viele gibt, die dahin tendieren, ihren christlichen Nationalismus auf die nächste Ebene zu heben und ihn aufzwingen, dann sind sie Anhänger des Dominionismus.
Ja, ich verstehe.
Okay, hier haben wir einen Artikel, der auch interessant ist. Er stammt schon vom November 2022. Es kommt von The Christian Century. Der stille Aufstieg des christlichen Dominionismus. Ein stiller Aufstieg, ist das eine Bewegung, die im Finstern arbeitet?
Ja. Da ist eine wunderbare Aussage im Geist der Weissagung über etwas anderes, was auch im Finstern geschieht. Eine Bewegung.
Ja. Damals war Jerry Falwell noch sehr prominent. Und er wollte Amerika auf das Ende der Welt vorbereiten. Und Ted Cruz, evangelikale Hintermänner, wollen Amerika übernehmen. Das ist sehr interessant. Also, ich weiß nicht, wer Vizepräsident sein wird. Aber befindet er sich in der engeren Wahl?
Ja, auch Ted Cruz.
Ganz egal, ob er es jetzt schafft oder nicht, er wird Teil des Teams sein. Lass uns nochmals lesen, was sie hier sagen. Cruz, der andeutete, vielleicht 2025 nochmals zu kandidieren, vertritt eine eher junge, um sich greifende evangelikale Weltsicht, die sich doch sehr vom Dispensationalismus unterscheidet. Schau, der Dispensationalismus, nun, wir haben darüber schon viel gesprochen. Auch Marlow und Robert taten das schon. Der Dispensationalismus glaubt, dass die Kirche entrückt wird und nicht Teil des Reiches sein wird. Der Dominionismus ist völlig anders. Er unterscheidet sich sehr vom Dispensationalismus, weil die Christen anscheinend hier unten herrschen werden. Ist es nicht faszinierend, wie zwei völlig gegensätzliche Ideologien Bettgefährten sein können?
Ja, stimmt. Sie unterstützen sich gegenseitig, denn beide führen einen von der Wahrheit weg.
Aber beide wollen eine christliche Vorherrschaft. Die eine will es einfach in den Himmel nehmen und die andere möchte hier auf Erden herrschen. Aber sie sind Bettgefährten, weil sie beide den gleichen christlichen Nationalismus als gemeinsame Grundlage haben.
Ja, also beide werden die gleichen Gesetze begrüßen.
Sagen wir einmal, sie treffen ein Abkommen, sitzen in einem Raum und entscheiden, zusammenzuarbeiten. Der eine wird sagen, nun, ich arbeite für diese Sache, auch wenn ich dann entrückt werde. Und der andere sagt, gut, ich werde auf diese Sache hinarbeiten und sie schließlich umsetzen.
So ist es.
Das ist der Unterschied zwischen beiden, stimmt's? Aber ist es nicht eigenartig, dass zwei so unterschiedliche Ideologien Bettgefährten sein können? Das erinnert mich an die Ökumene.
Ja.
wo man die größten Kluften zwischen Ideologien haben und sich auf ein oder zwei Dinge konzentrieren kann, die man gemeinsam hat. Und dann das Kind samt dem Badewasser aus dem Fenster schüttet.
Nun, das ist die große Falle dabei. Das war sie schon immer. Man muss nur irgendwo eine Gemeinsamkeit finden, dann kann man bei etwas anderem Kompromisse eingehen. Und dann ist alles verkehrt.
Nun, dieser Dominionismus, Martin, und der Dispensationalismus. Wäre es nicht interessant, wenn sie beide aus dem gleichen Stall stammen?
Naja, ich glaube nicht, dass das jetzt überraschend ist.
Es ist kein Geheimnis.
Nein, es ist kein Geheimnis.
Gut, wer verfeinert den Dispensationalismus? Im Grunde das Jesuitentum. Na gut, sie benutzen auch ein paar Protestanten, um ihn zu äußern, aber es stammt aus dem jesuitischen Stall. Aber sie waren schon von Anfang an Dominionisten.
Ja, die katholische Kirche muss herrschen.
Die römisch-katholische Kirche. Sie muss herrschen. Und sie vertreten den Amillennianismus, was im Grunde bedeutet, dass sie für immer herrschen werden. Dahin muss es gehen. Was ist nun christlicher Dominionismus? Dominionismus ist die Glaubensüberzeugung, dass Christen die moralische, geistliche und kirchliche Kontrolle über die Gesellschaft übernehmen sollten. Umfasst das rechtliche Schritte?
Definitiv.
Okay. Er entstand in der amerikanischen Gesellschaft ziemlich still und hatte keine große Auseinandersetzung mit dem Dispensationalismus.
Da hat man es.
Sie sind Bettgefährten.
Ja.
Stattdessen kam es zu interessanten Überschneidungen, wie es der warme Empfang von Cruz bei Liberty zeigte. Einzelne Evangelikale rechnen sich nicht unbedingt dem einen oder dem anderen zu. Es spielt also keine Rolle, wo die einzelnen Unterschiede liegen. Aber diejenigen, die heute in der Regierung sitzen, tendieren anscheinend zum Dominionismus.
Ja, sie wollen von dort aus herrschen.
Kitzelt das nicht deine prophetischen Einsichten?
Sicher doch.
Werden da nicht die Antennen ausgefahren?
Das zeigt einem, dass das prophetische Pendel definitiv schwingt.
Stimmt. Und das sind sehr prominente Leute. Sie könnten möglicherweise sogar Aussicht auf das Amt des Vizepräsidenten haben. Wir wissen nicht, wer es sein wird. Auch wenn es nur noch eine Woche dauert, bis sie es bekannt geben, wird das trotzdem nicht veraltern, denn man wird Teil des Teams sein.
So ist es. Und alle sind sie Teil vom Projekt 2025.
Ganz genau. Völlig richtig. Im Grunde steht es schon im Buch.
Ja.
Ich denke, sie werden es neben die Bundeslade legen.
Ja, mit Sicherheit.
Es ist ein dickes Dokument mit über 900 Seiten. Nun, springen wir wieder in dieses Jahr, 29. Mai. Das ist also wieder ein ziemlich neuer Artikel von Northeastern Global News. Wer sind die Dominionisten, die die konservativen Kandidaten unterstützen? Eine wachsende Anzahl von religiösen Gemeinschaften machen sich eine Ideologie zu eigen, die sich Dominionismus nennt und Christen dazu aufruft, in der US-Regierung Kontrolle oder den größten Einfluss auszuüben. Wer sind die Dominionisten und was bedeutet sie für die Zukunft der Demokratie? Sarah Riccardi Swartz, Hochschuldozentin für Religion und Anthropologie an der Northeastern, und Frederick Clarkson, Schriftsteller und Forscher aus Massachusetts, sagten, dass die früher obskure Bewegung in den letzten Jahrzehnten schon an politische Macht gewonnen hat und überall in den Vereinigten Staaten bei örtlich und nationalen Wahlen zum Akteur wird. Sagen wir das nicht schon seit vielen, vielen Jahren?
Ja, viele Jahre.
Dass das geschehen wird?
Ja.
Passiert es jetzt?
Und wir haben es uns nicht aus den Fingern gesogen.
Nein, wir haben es aus der Schrift.
Ja.
Es ist eine Frage der Anbetung.
Sicher doch.
Es ist eine utopische Endzeit-Eschatologie. Nicht alle, aber die meisten Dominionisten betonen, dass die christliche Kirche reifen, aufblühen und in der Gesellschaft die Herrschaft erlangen wird, bevor Christus wiederkommt. Im Grunde ist es das. Nun strebt die katholische Kirche nicht genau das an?
Ja, sie sagten das immer.
Hielt sie eine tödliche Wunde?
Ja.
Wurde sie für ein paar Jahrhunderte zurückgehalten?
Ja, sie herrschte und dann erhielt sie die tödliche Wunde. Sie begann 1929 wieder zu heilen. Es ist offensichtlich, dass sie völlig geheilt sein wird.
Sie wird völlig geheilt werden und das protestantische Amerika wird bei diesem Prozess mithelfen. Denn sie werden ihre Macht dem Tier geben, nicht wahr? Nun, Martin, für mich ist eines immer interessant. Wenn man sich die Prophezeiungen und die Bibel anschaut, wollen Menschen ihre Meinungen dazufügen, was immer das sein mag. Aber ein Tier ist ein Reich, ein Königreich.
Ja, und es beschreibt auch, welches es ist.
Und ein König, der für dieses Reich steht. Von welcher Monarchie sprechen wir hier?
Vom Papsttum.
Vom Papsttum. Denn es hat noch eine religiöse Note dabei. Der Artikel fährt fort. Diese Lehre steht im Gegensatz zur christlichen Standardlehre, die man auch Prämillennialismus nennt. Die darauf hinweist, dass Christus erst wiederkommen muss, bevor ein christliches Königreich auf Erden errichtet wird. So Ricardi Swartz. Martin, das ist eine säkulare Quelle. Wir verkünden das schon so lange, solange ich mich erinnern kann, dass wir über diese Dinge predigen, stimmt's?
Ja.
Und hier haben wir eine Quelle aus der Welt, die es bestätigt. Und jeder bezweifelt es.
Jeder ruft Verschwörung.
Verschwörungstheorie. So besteht also das Endspielszenario der Dominionisten in der Schaffung eines christlichen Reiches noch zu unserer Lebenszeit. Im Endeffekt machen sie das.
Ja, und das ist nicht so viel anders als das, was die Juden wollten.
Richtig. Es steht im Gegensatz zur christlichen Standardlehre. Es ist im Gegensatz zu jedem Grundsatz, von dem die Bibel spricht. Sie wissen es. Zumindest einige wissen es.
Ja, sie sind sehr gut informiert.
Doch die christliche Welt weiß es anscheinend nicht. Und sie sind immer noch Dispensationalisten, oder sie werden Dominionisten sein. Man könnte sie auch Rekonstruktionisten nennen, weil sie das Reich hier auf Erden wieder aufbauen wollen. Und laut diesen Aussagen ist das nicht biblisch. Nun gut, nehmen wir einen weiteren Artikel aus dem Jahr 2022, der uns etwas Hintergrundinformationen über die Leute gibt, die in der engeren Wahl stehen.
Als Vizepräsident.
Ob sie es schaffen oder nicht, ist irrelevant. Sie werden in der Regierung sitzen. Floridas Governor Ron DeSantis sprach am Hillsdale College, legt die ganze Waffenrüstung Gottes an, steht entschlossen gegen die Pläne der Linken. Ist das Nord gegen Süd?
Unverhohlen.
Unverhohlen, stimmt's? Früher waren es nur evangelikale Pastoren und Prediger, die eine geistliche Kriegsführung gegen die Linken heraufbeschworen. Jetzt machen es auch Politiker. Hier schreibt Anna Keballos vom Miami Herald über DeSantis letzten Besuch des Hillside College, ein College der Geisteswissenschaften in Michigan. Bei seinem Besuch einer für die Nationalpolitik einflussreichen privaten christlichen Hochschule formulierte Governor Ron DeSantis eine biblische Aussage, um damit eine Botschaft an die Konservativen zu übermitteln. Legt die ganze Waffenrüstung Gottes an. Steht entschlossen gegen die Pläne der Linken. Das ist doch eine kleine Neuformulierung, stimmt's? Ihr werdet mit flammenden Pfeilen konfrontiert werden, aber wenn ihr das Schild des Glaubens habt, werdet ihr sie überwinden. Und in Florida werden wir den Weg gehen, erklärte DeSantis im Februar der Zuhörerschaft am Hillsdale College. Und ich kann Ihnen eins sagen, ich habe den Kampf erst begonnen. Ist es ein Krieg?
Ja, das mit Sicherheit.
Ist es ein Krieg?
Sie bereiten sich vor. Was sagt dieser Governor von Louisiana? Ich freue mich darauf, vor Gericht gezerrt zu werden. Das ist auch so.
Er möchte das alles. Er möchte durch alle Instanzen bis zum obersten Gerichtshof. Martin, in all dem steckt viel Vorbereitung. Es entwickelte sich im Stillen. Wir sprachen jetzt über DeSantis und über Cruz. Beide haben eine dominionistische Ideologie.
Ja.
Gehen wir doch zur Politico. Die Wahlen von 2024. Trumps Verbündete bereiten sich darauf vor, der zweiten Amtszeit christlichen Nationalismus einzuflößen. Schreiten wir voran?
Ja, gewiss. Sie sind Teil einer ganzen Bewegung.
Martin, ist es nicht interessant, dass wir sogar in unseren eigenen Reihen Vogelstrauß-Theologen haben? Und auch welche in der Verwaltung, die mit ihren Köpfen im Sand sitzen und sich weigern, das, was vor ihren Augen geschieht, anzuerkennen?
Ja, das ist eigentlich traurig.
Und das Video vom G7-Gipfel, als jeder sich verbeugte und den Papst verehrte, als er in seinem Rollstuhl hereinkam.
Ja, alle waren sie in Ekstase.
Ja, und niemand nimmt die Botschaft an, dass die Macht dem Tier gegeben wird, dass das System verehrt wird. Bei niemandem kommt die Botschaft an.
Wie kann man das nicht sehen? Falls jemand das Video nicht gesehen hat, sollte er es sich ansehen und sehen, wie all die Spitzenpolitiker der Welt, also vom G7-Gipfel, die Wichtigen der Welt.
Ich habe erfahren, dass jemand mutig genug war, einige der Leiter in einem prominenten europäischen Land einen Brief zu schreiben, ihnen dieses Video mitschickte und ihnen im Grunde sagte, nehmt mal euren Kopf aus dem Sand und hört auf zu predigen, dass wir Mythen aus dem 19. Jahrhundert verbreiten. Vorkämpfer dieses Vorhabens ist Russell Ford. Ich weiß nicht, wie man diesen Namen ausspricht. Ich hoffe mal, ich habe Ihnen nicht allzu viel Gewalt angetan. Der Präsident des Center for Renewing America. Klingt das nach einem Rekonstruktionisten?
Ja, das klingt fast wie ein Reset.
Teil eines konservativen Konsortiums, das daran arbeitet, dass Trump erneut in die Macht kommt. Ein Donald Trump nahestehender, einflussreicher Think Tank entwickelt, laut Unterlagen, die Politico in die Hände kamen, Pläne, um seine Regierung mit Vorstellungen des christlichen Nationalismus zu durchtränken, sollte der frühere Präsident wieder in die Macht kommen. Haben wir das schon gepredigt?
Es ist genauso, wie wir vorhin schon sagten. Man hat ja auch die Unterlagen des Projektes 2025, die dazugehören.
Das ist erstaunlich. Vorkämpfer dieses Vorhabens ist dieser Russell so und so, der in Trumps erster Amtszeit als sein Direktor der Bundesbehörde Office of Management and Budget diente und ihm immer noch nahesteht. Ford, der oft als möglicher diesmaliger Stabschef im Weißen Haus ins Gespräch gebracht wird, ist der Präsident des Think Tanks. Zentrum zur Erneuerung Amerikas, eine führende Gruppe in einem konservativen Konsortium, das sich für eine zweite Amtszeit Trumps vorbereitet. Martin, ist die Welt reif für eine solche Sache?
Ja, definitiv. Geh doch nur einmal nach Europa. Der ganze Rechtsruck, was wir schon angesprochen haben, also Le Pen, Frankreich nach Macron, die ganze Sache, dass es eine Wahl geben muss, erst wollten sie nur eine Umfrage, jetzt muss es eine Wahl sein. Verfrüht, er wäre bis 2027 an der Macht gewesen. Und jetzt wird das wahrscheinlich schon 2025 enden.
Ja, es ist sehr interessant.
Stimmt.
Ich sah etwas ziemlich Interessantes. Das ganze Bankensystem soll sich 2025 ändern. Aber da wollen wir nicht näher drauf eingehen.
Wir werden noch dazukommen.
Es ist Teil der Geschichte, weil ja die Wirtschaft auch darin eingebunden sein wird. Aber vor vielen Jahren hielt ich eine Predigt mit dem Titel »Ich höre das Dröhnen«.
Ja, das war Teil der Serie »Keine Zeit für Rebellion«.
Ja, »Keine Zeit für Rebellion«. Dabei ging es auch um die zweite Belagerung von Jerusalem. Und wie sie wiederholt werden. 1888 gab es diesen Push, um Sonntagsgesetze einzubringen.
Ja.
Und den Dominionismus.
Ja.
Und jetzt kommt es wieder.
Kommt es wieder?
Es ist wie die zweite Belagerung. Ich kann das Dröhnen der römischen Armee schon hören.
Ja, sehr gut, genau.
Kannst du den Nordkönig hören, wie er mit seinen feurigen Wagen herankommt?
Das Dröhnen des Sonntags kommt.
Und los geht's. Hier ist ein Artikel vom Mai 2024. Weißt du, was an der Prophetie so faszinierend ist, Martin? Man kann darüber spekulieren, wie es passieren wird. Aber das Bild wird so klar, wenn die Schlagzeilen der Nachrichten einem genau sagen, was passieren wird, stimmt's?
Ja, und
schau dir nur das Bild dieses Artikels von AP an.
AP News Article.
Jesus
ist mein Erlöser.
Jesus ist mein Erlöser und Trump ist mein Präsident. Ist das nicht interessant?
Ja.
Ist das christlicher Nationalismus?
Das ist Dominionismus. Naja, auch das andere. Ein perfektes Beispiel.
Das ist absolut perfekt.
Weißt du was? Manchmal denken die Leute sicher, ich kann es fast schon hören oder sehen, wie sie unterschreiben. Ihr wollt also kein besseres Leben? Es ist doch christlich viel besser als der Säkularismus.
Ich möchte diesen Todesstachel daran nicht. Ich möchte die Lüge nicht, die an das festgehaftet ist, was wie die Wahrheit aussieht.
Genau, und wir sind aufgeregt, weil wir verstehen, dass das eben das ist, was laut der Prophetie geschehen muss.
Ja, was geschehen muss. Jesus ist ihr Erlöser, Trump ist ihr Kandidat. Die Unterstützer des Ex-Präsidenten sagen, er spricht über Glauben und Werte. Da Donald Trump zunehmend seine Wahlkampagne mit christlicher Aufmachung drängt, während er auf eine dritte Nominierung als republikanischer Präsidentschaftskandidat zugleitet, wird er unter evangelikalen und anderen konservativen Christen so stark wie eh und je unterstützt. Trump unterstützt Jesus. Und ohne Jesus wird Amerika fallen, sagt Kimberly Falk aus Florence. Wir haben gerade darüber gesprochen. Als er sich anderen Unterstützern des früheren Präsidenten anschloss, der gerade seine Wahlkampagne bei Dayton, Ohio antritt, viele der bei der im März gehaltenen Wahlkampfveranstaltungen verkauften T-Shirts und Kappen, die jetzt getragen werden, verkünden religiöse Sprüche wie Jesus ist mein Erlöser, Trump ist mein Präsident und Gott, Waffen und Trump. Martin. Passt das zusammen?
Das ist ja nicht einmal...
Hört sich das noch Jesus an?
Das hört sich wie Petrus an, als er das Ohr abschlug.
Sehr gut gesagt. Ich bin sehr stolz auf dich. Das T-Shirt eines Mannes erklärte, macht Amerika wieder gottesfürchtig. Mit dem Bild eines leuchtenden Jesus, der seine Hände unterstützend auf Trumps Schultern legt. Martin... Ich möchte da nicht die Ernsthaftigkeit der Menschen oder irgendetwas derartiges angehen. Aber irgendwie ist da doch etwas, was nicht ganz zusammenpasst, stimmt's?
Ja, das ist wahr.
Wie Trump, der nie zugegeben hat, dass er seine Sünden bereuen hat. Mitt Romney sagt kürzlich, er könnte ihn nicht unterstützen, weil sich in dem Schrank zu viele solche Skelette befinden, die er nicht mit einer Präsidentschaft in Verbindung bringen möchte. Wie dem auch sei, ich möchte ja im Zweifelsfall immer zugunsten der Leute denken und ich leugne auch ihre Aufrichtigkeit oder irgendetwas derartiges nicht, aber diese Aufrichtigkeit ist ernsthaft getäuscht. Da liegt das Problem.
Stimmt, und das ist das Problem. Denn man kann es immer so sagen, wie du gerade erwähntest. Ja, aber niemand ist ohne Sünde. Man kann all diese Dinge einwenden, aber das ist es nicht. Hier liegt eine Verführung, eine Täuschung vor, und das ist das Problem.
Es gibt eine Verführung. Und wir müssen uns nicht den Menschen anschauen, sondern die Ereignisse. Was da gerade geschieht und warum es geschieht. Gehen wir noch mal zu diesem Artikel über Louisiana, dass der erste Bundesstaat wird, der die 10 Gebote vorschreibt. Wir haben das schon mal behandelt, aber wir blenden es einfach nochmals ein. Gibt es da eine Agenda?
Ja, gewiss doch.
Werden da die Grenzen verschoben, um den Dominionismus hereinzubringen?
Ja.
Um vielleicht eine Billigung vom obersten Gerichtshof zu bekommen? Gut, springen wir hinüber nach Europa. Hier haben wir CNA, die katholische Nachrichtenagentur. Der deutsche Bundespräsident beklagt beim Katholikentag die abgeschwächte Rolle der Kirche. Hier hat man den deutschen Präsidenten, der die abgeschwächte Rolle der katholischen Kirche beklagt. Die Gesellschaft ist in einem solchen Chaos.
Ja.
Wenn die Kirche doch nur eingebunden wäre.
Genau.
Steuert das in die gleiche Richtung?
Ja, die gleiche Richtung. Und wir sagten das schon früher. Das sagt die Bibel. Dass die Menschen so genug haben werden von dieser Einstellung des Südkönigs, dass sie einen Nordkönig haben wollen, um darüber hinwegzufegen.
Ja. Hier sprach also Steinmeier und er prangerte an, dass die Kirche in der deutschen Gesellschaft eine so geschwächte Rolle und Stellung habe. Er rief nach einer selbstkritischen Debatte, die man der Gleichgültigkeit gegen die Religion und wachsende Entfremdung von Institutionen entgegentreten könne. Geben die Kirche hier zu wenig Anstoß? Ist Ihre Botschaft zu leise, zu blass, zu wenig profiliert? Steinmeier, ein Protestant, merkte an, dass engagierte Katholiken zu den großen Stützen unseres demokratischen und freiheitlichen Gemeinwesens gehören. Wird der Protestantismus die Hand über die Kluft strecken und die Hand Roms ergreifen?
Absolut.
In den Vereinigten Staaten?
Ja, da wurde es schon gemacht.
Und im Rest dieser 10 Hörner?
Im Rest der Welt.
Der europäischen Länder?
Oh ja, sicher. In Europa.
Gut, und was ist mit Ihren Partnern?
Meloni ist eine überzeugte Katholikin. Sie war diejenige, die den Papst zum G7-Treffen einlud.
Richtig. Was also der Protestantismus in der neuen Welt erreichen wird, wird der Katholizismus freudig in der alten Welt annehmen. Was sagte er denn? In seiner Grußbotschaft an den Katholikentag betonte Papst Franziskus das Motto der Veranstaltung: Zukunft hat der Mensch des Friedens. Ein Zitat aus Psalm 37. Martin, ich habe die eigenartige Befürchtung, dass dieser Mensch des Friedens ein Thronräuber sein könnte.
Das mit Sicherheit, denn der Mann des Friedens aus dem Psalm ist nicht der Papst.
Nein. Möchte der Papst nicht Frieden in Gaza?
Ja.
Möchte er nicht Frieden in der Ukraine?
Überall.
Möchte er nicht, dass die Kinder zurückkommen? Ich denke, dass sie auf das falsche Pferd setzen.
Ja.
Der Heilige Vater, das ist selbst schon eine Gotteslästerung.
Stimmt.
Forderte eine echte Neuorientierung auf Gott und hob hervor, dass die verschiedenen gesellschaftlichen Krisen alle miteinander verbunden sind. Also bringt doch Gott zurück. Nun formulieren wir es um. Bringt die Kirche wieder zurück.
Ja, so meinen sie es.
Die vielen moralischen, sozialen, wirtschaftlichen und politischen Krisen, die wir erleben, sind alle miteinander verbunden. Die Sorge um die Natur, die Gerechtigkeit gegenüber den Armen, das Engagement für die Gesellschaft, der Schutz des Lebens und der Familie, die Verteidigung der Würde allen menschlichen Lebens sowie der äußere und innere Frieden gehören zusammen, hielt der Papst fest. Nun, all diese Dinge, wie viele davon sind Christus-zentriert?
Keines.
Wie kannst du das sagen, Martin?
Es ist so. Das ist eben leider die Wahrheit.
Es ist die Wahrheit, richtig. Nichts hat mit Christus und der Anbetung Gottes zu tun. Nichts. Es ist alles von Menschen gemacht.
Werke.
Werke, jedes Teil davon.
Das muss ein automatisches Ergebnis der Anbetung Gottes sein.
Richtig. Ist da etwas verkehrt daran?
Nein, das sage ich ja.
Ist da etwas Ernsthaftes verkehrt?
Oh, ich verstehe. Ich meinte, ob etwas falsch daran ist, dem Armen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. An sich nicht,
nein.
Aber es ist definitiv falsch, dass das der Hauptpunkt sein muss oder der Fokus.
Genau, der Karren befindet sich vor dem Pferd.
Ja.
Genau genommen haben sie das Pferd abgetrennt.
Völlig. Er wird da nicht einmal mehr erwähnt.
Er wird seiner Stellung enthoben. Okay. Also Martin, ich glaube, wir müssen über das Reich sprechen. Denn bei den Leuten herrscht da wirklich Verwirrung. Wir können es anhand der Fragen sehen, die wir bekommen. Was ist daran denn verkehrt? Wir versuchen nur, die Gesellschaft wieder zu ordnen und sie wieder in die Spur zu bringen.
Ja, und das ist in Wirklichkeit ja auch für Gott.
Ja, wir machen das für Gott. Und wenn wir dich umbringen, dann tun wir Gott einen Gefallen. Das sagten sie, richtig?
Ja, das sagten sie. Waffen. Gott, Waffen und Trump.
Nun gut. Martin, worum geht es denn beim Reich Gottes? Wir müssen in der Schrift verwurzelt sein.
Ja.
Wir müssen wissen, worum es geht. Und wenn wir das Wesentliche versäumen, versäumen wir den Bus. Okay, lass uns einige der Gelehrten dieser Welt betrachten und ein paar Zitate von ihnen. Philip Yancey ist einer dieser Gelehrten. Er ist ein Theologe. Er schrieb ein Buch, dessen Titel ins Deutsche übersetzt, der Jesus, den ich nie kannte, lauten würde. Betrachten wir uns ein Zitat daraus. In seinem Buch The Jesus I Never Knew beklagte er die Tatsache, dass das Reich Gottes von seinen Anhängern ganz andere Haltung einfordert, wie sie auch von denen vorgelebt wurden, die es verbreiten wollten. Die Geschichte ist voll von Versuchen, ein Gegenstück des Reiches zu errichten. Da hat er doch recht, stimmt's?
Ja.
Er schreibt, die Kreuzfahrer, die den Nahen Osten brandschatzten, die Konquistatoren, die die neue Welt mit der Schwertspitze bekehrten, die christlichen Entdecker in Afrika, die mit dem Sklavenhandel zusammenarbeiteten, wir spüren immer noch die Nachbeben ihrer Fehler. Die Geschichte zeigt, dass die Kirche so untauglich oder so tyrannisch wird, wie jede andere Machtstruktur, wenn sie sich der Mittel weltlicher Reiche bedient. Und jedes Mal, wenn die Kirche sich mit dem Staat vermischt hat, wie das Heilige Römische Reich, das England von Cromwell, Calvins Genf, leidet auch die Anziehungskraft des Glaubens. Ironischerweise nimmt unser Ansehen in der Welt in dem Verhältnis ab, wie wir energisch versuchen, andere dazu zu zwingen, unsere Sichtweise anzunehmen.
Das ist sehr richtig.
Wie sehr kannst du dem widersprechen?
Gar nicht. Das ist sehr gut ausgedrückt.
Ja, es ist sehr gut ausgedrückt. Es gibt also Menschen, die das sehen. Aber die Welt eilt voran.
Oh ja.
Und berücksichtigt nichts davon, stimmt's? Okay. Danke, Philipp Yancey, für diesen Kommentar. Das bedeutet nicht, dass ich allem zustimme,
Nein.
was Philipp Yancey so sagt. Aber das trifft es eben genau.
Weißt du, wir sagen ja immer, es gibt viele Leute, die die Augen aufmachen werden und Gott wird sie in die Herde bringen. Man kann nie wissen.
Ja. Hier noch ein anderer. Philip Schaff, ein sehr bekannter Kirchenhistoriker. Und in seiner History of the Christian Church äußerte er eine sehr ähnliche Ansicht, wobei er die Vereinigung von Kirche und Staat unter Konstantin erörtert. Er schreibt, die Christianisierung des Staates kam daher in weitem Ausmaß einem heidnisch machen und säkularisieren der Kirche gleich. Der vorübergehende Gewinn wurde in vielerlei Hinsicht durch einen spirituellen Verlust zunichte gemacht. Die Kirchenführer hielten eine solche Vereinigung von Kirche und Staat für eine Wiederherstellung der Theokratie unter Mose und David auf christlichem Boden. Er schreibt das in History of the Christian Church, Band 3, Seite 93 und 136. Würdest du dem beipflichten?
Ja.
Ja. Es gibt viele Beispiele in der Geschichte, was passiert, wenn man versucht, diese Dinge zu tun.
Sicher. Jedes Mal, und das ist eine Form von Kirche und Staat, wie wir es schon angesprochen haben. Das ist niemals eine gute Sache.
Es ist niemals eine gute Sache. Yancey stimmt dieser konstantinischen Vorstellung anscheinend auch zu. Denn er schreibt in diesem Buch über den Jesus, den er nie kannte. Jedes Mal seit Konstantin sei die Kirche sich mit der Versuchung konfrontiert, die Moralpolizei der Gesellschaft zu werden. Die katholische Kirche im Mittelalter. Als ein Beispiel, Genf unter Calvin, das war eine Katastrophe. Das England Cromwells. Cromwell verlor buchstäblich am Ende seinen Kopf. Winthrop's New England, sogar auf amerikanischem Boden. Die russisch-orthodoxe Kirche, jeder von ihnen, hat versucht, eine Form von christlicher Moralität in Gesetze zu gießen und jeder hat es auf seine eigene Weise schwer gehabt, Gnade zu vermitteln. Wenn ich Predigten und Schriftstücke der gegenwärtigen Kirche in den USA höre oder durchlese, entdecke ich darin manchmal mehr von Konstantin als von Jesus.
Das ist auch sehr gut ausgedrückt.
Würdest du sagen, dass es gut formuliert ist?
Ja, natürlich.
Okay, wir können also dieser Meinung zustimmen. Martin, ich hoffe, dass die Leute sehen werden, dass nicht nur wir hier Bedenken äußern. Es gibt viele Gelehrten, die sich diese Dinge betrachten und dabei sehen, dass etwas falsch läuft. Dieses Buch wurde schon 1995 geschrieben. Was würde sie zu den Zitaten sagen, die wir gezeigt haben?
Nun, sie würden sagen, wir sind angekommen.
Wir sind jetzt angekommen. Lass uns eine Schlussfolgerung ziehen. Die Reformatoren übernahmen als Erbe weitgehend die Struktur von Staat und Kirche der mittelalterlichen Kirche. Stimmt? Und betonten nie wirklich die Eschatologie, wie sie es bei der Soteriologie und Ekklesiologie taten.
Ja.
Lass uns das aufdröseln.
Ja, bitte erkläre das.
Eschatologie ist das, was die Bibel darüber sagt, wie die Zukunft sich entwickeln wird. Was jetzt das Reich Gottes betrifft, die Errichtung von Gottes Reich. Nein, sie übernahmen einfach das System des Mittelalters, Kirche und Staat. Deshalb musste man auch die Wiedertäufer, die Anabaptisten, loswerden, weil diese eine Erwachsenentaufe vertraten. Was bedeutete, dass man eine bewusste kognitive Entscheidung traf, wem man dienen möchte. Und man wurde nicht sofort durch die Säuglingstaufe ins Kirchenstaatssystem aufgenommen.
Du sprichst jetzt also über den Protestantismus, der das tat.
Ja, der Protestantismus, der das machte. Nun, nicht nur der Protestantismus erledigte sie, sondern auch katholische Staaten. Denn auch sie hatten Kirche und Staat als Einheit. Und bei der Geburt wurde man als Teil von Kirche und Staat dieses bestimmten Gebiets registriert. Und man konnte später nicht entscheiden, dass einem diese Ideologie nicht gefiel, ob man eine andere möchte.
Nun, das ist so. Es zieht sich durch bis in unsere Tage.
Ja.
Das wurde damals erzwungen. Tatsächlich ist das wie die Tradition. Man wurde hier geboren. Ich bin in diese Kirche geboren. Ich ändere mich nicht.
Richtig. Und wohin führte es? Es führte zu schrecklicher Verfolgung.
Ja, stimmt.
Und so schnürten die Menschen ihr Bündel, als sich die Möglichkeit auftrat, und sie flohen in die Wüste. Sie gingen in die Vereinigten Staaten, sie kamen nach Afrika, sie gingen in andere Teile der Welt, wo sie der Tyrannei entfliehen konnten. Also ihre Eschatologie lautete, die Kirche wird herrschen und den moralischen Standard aufstellen.
Okay.
Und du wirst gehorchen.
Okay.
Aber sie versäumen es, diese Sache in der Bibel gründlich zu studieren. Wobei sie ihre Aufgabe bei der Soteriologie gut erledigten. Da geht es darum, wie man erlöst wird.
Wie wird man erlöst? Durch Gnade.
Ja, wie wird man erlöst? Durch Gnade und Rechtfertigung. Das hatten sie richtig erfasst. Denn sie standen mit Rom über die Frage, wie man erlöst wird, auf Kriegsfuß. Entweder durch Werke oder durch Glauben.
Durch Glauben.
Wie man in Christus erlöst wird. Soteriologie stand stark im Fokus bei dem, was sie studierten. Ekklesiologie ist die Frage nach der Rolle der Kirche bei dem Allen und
okay.
auch die des Pastors. Also sie legten den Schwerpunkt auf das, aber sie hatten kein fundiertes Studium über die Eschatologie. Was die Bibel darüber sagt, wie es in den letzten Tagen sein wird, okay, das führte zu Verfolgung und Gräueltaten, die mit denen der Kirche in Wettstreit standen, mit der sie gebrochen hatten. Erst als die Verfassung der Vereinigten Staaten niedergeschrieben wurde, hörte eine derartige religiöse Intoleranz in den meisten christlichen Ländern auf. Traurigerweise führen die neuen Theologien des Futurismus und Dispensationalismus, die von den Jesuiten eingeführt wurden und den Evangelikalen so gefallen, die Menschheit zurück zu der Intoleranz, die in jenen Tagen herrschte und geschichtlich als finsteres Mittelalter bezeichnet wird. Ist das eine Zusammenfassung dessen, was wir besprochen haben?
Das ist sehr gut ausgedrückt. Ich frage mich, wer das schrieb.
Ich möchte mich nicht selbst loben, aber das war ich.
Ja, aber genau das geht jetzt vor sich.
Ja, das geht jetzt vor sich.
Und wenn wir das hernehmen und die Artikel dazu, die wir gezeigt haben, kann man alles einordnen und sehen, wie das beginnt zu geschehen.
Es fängt an zu geschehen. Sie gehen dazu zurück. Und warum? Weil man das Lächerliche so prominent gemacht hat, dass das in ihren Augen zur einzigen Alternative wird.
Definitiv.
Anstatt dass die Wahrheit gepredigt und Menschen zum wahren Reich bekehrt werden, verkünden sie Dominionismus.
Genau das. Und das ist dieser Teil, als du sagtest, was sie dazu führt. Sie sind dabei militant.
Ja, sie sind da militant. Martin, lass uns zur biblischen Ansicht über das Reich gehen. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Die Worte Reich Gottes tauchen so im Alten Testament nicht auf. Dennoch wird das Reich im Typus der Schatten dargestellt, wobei das Reich Israel als ein Typus für das Reich Gottes dient. In diesem Reich sollte Gott als oberster Herrscher anerkannt werden. Das ist das Modell im Alten Testament. Ein Beispiel wäre 1. Chronik 29 ab Vers 11. Dein, o Herr, ist die Majestät und die Gewalt und die Herrlichkeit und der Glanz und der Ruhm. Denn alles, was im Himmel und auf der Erde ist, ist dein. Dein, o Herr, ist das Reich und du bist als Haupt über alles erhaben. Reichtum und Ehre kommen von dir. Du herrschst über alles, in deiner Hand stehen Kraft und Macht, in deiner Hand steht es, alles groß und stark zu machen. In Psalm 22, 29 steht, denn das Königreich gehört dem Herrn und er ist Herrscher über die Nationen. Das ist der Kontext des Reiches. Wir haben keinen König außer Jesus, wenn man das umformulieren kann. Wir haben keinen König außer Gott.
Aber ist das hier nicht das? Also nehmen Sie nicht genau diese Dinge in der Bibel und nehmen Sie wortwörtlich?
Ja, Sie werden dieses Konzept von David wieder einführen oder das Konzept, als Gott herrscht in einer Theokratie. Martin, wenn man nun zum prophetischen Bild und zu Daniel geht, genauer zu Daniel Kapitel 2, wo man natürlich das Standbild hat, das die irdischen Reiche in ihrer Abfolge darstellt. Und wenn man diese Prophezeiung liest, heißt es, das Haupt dieses Bildes war aus gediegenem Gold, seine Brust und seine Arme aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Erz, seine Oberschenkel aus Eisen, seine Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Das ist die Abfolge von Babylon zu Medo-Persien, zu Griechenland und dann zu Rom und zur Teilung Roms in die Staaten Europas. Wir müssen da auch nicht mutmaßen, denn die Bibel legt sich selbst aus. Du sahst zu, bis sich ein Stein losriss, ohne zu tun von Menschenhänden. Hier hat man also ein göttliches Eingreifen, ein Stein, ein Fels, ohne irgendein menschliches Dazutun. Und das Bild an seinen Füßen traf, nicht am Kopf oder dem Rest des Körpers, an den Füßen. Das ist das letzte Reich.
Das sind die Zehen.
Ja, die Zehen, die aus Eisen und Ton waren und sie zermalmte. Also die politischen Systeme, alle politisch-religiösen Systeme werden vernichtet. Durch den Fels, der nicht durch menschliche Mittel losgelöst wird, sondern durch göttliches Eingreifen. Das ist biblisch, stimmt's?
Ja, das ist biblisch.
Okay. Da wurden Eisen, Ton, was Kirchenmacht und Staatsmacht bedeutet, Erz, Silber und Gold miteinander zermalmt. Warum, Martin? Weil die Ideologie von Babylon nicht verschwunden ist.
Nein, sie ist immer noch da.
Die Struktur, die von den Medo-Persern errichtet wurde, der Mithras-Kultur, auf den viele ekklesiastische Kirchenstrukturen sich gründen, wurde nicht abgetan. Die griechische Philosophie durchdringt alle religiösen Systeme. Römisches Gesetz durchdringt sie alle. Und kirchliche Macht und Staatsmacht wollen wieder zusammenkommen und sich vereinen, was sie nicht sollten.
Nein.
Der eine sollte nicht am anderen hängen. Sie wurden also miteinander zermalmt und sie wurden wie Spreu auf dem Sommer trennen und der Wind verwehte sie, sodass sie keine Spur mehr von ihnen zu finden war. Der Stein aber, der das Bild zertrümmert hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Das ist also das Reich Gottes.
Ja, Gottesreich.
Wann kommt also laut der Prophetie das Reich Gottes?
Wenn Christus all diese Reiche zerstört, dann wird das Reich kommen.
Stimmt. Bleibt hier also Raum für Dominionismus?
Nein.
Dafür bleibt kein Raum. Das Reich wird errichtet werden, wenn da alles das zerstört ist.
Also die Kirche wird nicht herrschen. Gott, Jesus wird es tun.
Das Reich Gottes wird also nicht kommen, bis die Strukturen auf Erden, wie immer sie auch durch die Geschichte hindurch aussehen mögen, alle zerstört sind. Und ihre damit verbundenen Ideologien. Ist das biblisch?
Ja.
Okay, so sagt es die Bibel. Gut, lesen wir weiter. Aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten.
Siehst du?
Werden Menschen da mitmischen?
Nein.
Das in Ewigkeit nicht untergehen wird und sein Reich wird keinen anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen, es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen. Ist das eindeutig?
Das ist sehr deutlich ausgedrückt. Ich glaube nicht, dass man das nicht verstehen kann.
Gut. Steht also der Dominionismus in Einklang mit der Schrift?
Nein, leider nicht.
Martin, wie kannst du so arrogant sein?
Nun, ich habe das gelesen, was die Bibel sagt.
Okay, das ist deine Lizenz für kirchliche Arroganz. Gut, gehen wir zur Vision aus Daniel 7. Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen, und er gelangte bis zu dem Hochbegabten und wurde vor ihn gebracht. Das ist ein Ereignis, das im Himmel stattfindet, richtig? Und das ist der Titel, den Jesus sich selbst gab, als er hier auf Erden war. Er sagte damit, er ist dieser Sohn des Menschen, dem schon im Himmel diese Macht gegeben wurde. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen.
Also wo bleibt der Dominionismus?
Ah,
er gehört,
ihm. Und als er auf Erden war, sagte er, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen.
Das war deshalb, weil er da war.
Nahe ist nicht das gleiche wie hier, auch wenn es im Englischen ganz ähnlich klingt. Viele Buchstaben sind gleich. Aber es gibt diesen Unterschied zwischen einem N und einem H. Near, here. Und viele drängen hinein. Und es wird verfolgt und Chaos geben. Und es werden Entscheidungen getroffen und so weiter und so weiter. Aber das Reich wird wann kommen?
Wenn Jesus kommt.
Genau. Ist das schon der König?
Ja.
Die Herrschaft, Englisch Dominion, wurde ihm schon verliehen.
Er wurde schon gekrönt.
Er wurde schon gekrönt. Er ist schon König. Aber er hat sein Reich noch nicht errichtet.
Nein.
Er muss zuerst ohne menschliches Zutun Nein, formulieren wir das um. Noch besser. Betonen wir es. Ohne menschliches Zutun.
Genau.
Menschen sagen, wir werden die Sache in unsere Hände nehmen. Aber er wird kommen und alles, was auf Erden errichten wurde, zerstören. Und dann wird sich diese Prophezeiung erfüllen.
Wenn ich nur diesen klaren Satz einwerfen kann, es gibt keinen Präsidenten auf Erden, der etwas errichten wird oder irgendetwas für Gott in Ordnung bringen wird. Jesus muss kommen und das tun.
Stimmt, es ist ein irdischer Versuch, der so scheitern wird, wie es alle anderen auch taten. Tatsächlich wird dieser schrecklich scheitern, denn er wird mit Plagen enden. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Nicht nur die christlichen Nationen.
Nein.
Denn der Dominionismus hat seine Augen auf die ganze Welt gerichtet. Aber im Grunde zielen sie auf christliche Nationen ab. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Ist dieses Königtum jetzt hier?
Nein.
Aber es ist eine Verheißung. Gut, sehen wir uns Vers 18 an. Aber die Heiligen des Allerhöchsten werden die Königschaften empfangen und sie werden die Königsherrschaft bis in Ewigkeit behalten. Ja, bis in alle Ewigkeit. Wann werden also die Heiligen Teil des Reiches?
Erst wenn Jesus kommt.
Erst wenn Jesus kommt. Daniel 7, Vers 22. Bis der Hochbegabte kam und den Heiligen des Allerhöchsten das Gericht übergab und die Zeit eintrat, dass die Heiligen das Reich in Besitz nahmen.
Siehst du, da gibt es kein... Also wenn man zum Dispensationalismus zurückgeht, da ist einfach kein Raum dafür.
Nein, dafür ist kein Raum. Und das Gericht wird den Heiligen übergeben. Wann wird den Heiligen das Gericht übergeben?
Sobald Jesus gekommen ist.
Das bestätigt nur ein Gericht, das schon stattgefunden hat, stimmt's?
Ja.
Das findet während des Millenniums statt. Sie sind dann diejenigen, die mit Christus zusammen zu dem Schluss kommen, dass seine Gerichte wahrhaftig und gerecht sind. Alle deine Gerichte, das wird hier geschehen.
Ja, das ist ein bestätigendes Gericht.
Ja, ein bestätigendes Gericht. Daniel 7, Vers 24. Und die 10 Hörner bedeuten, dass aus jenem Reich 10 Könige aufstehen werden, und ein anderer wird nach ihnen aufkommen, der wird verschieden sein vor seinen Vorgängern und wird 3 Könige erniedrigen. Nun, das ist der Fall des Römischen Reiches. Und aus dem Römischen Reich werden 10 Nationen aufstehen. 3 von ihnen werden sich dieser anderen kleinen Macht widersetzen, die da auftaucht, und müssen ausgerissen werden. Das passierte in der Geschichte, als die Heruler, die Vandalen und die Ostgoten ausradiert wurden, sodass das Papsttum sich auf den päpstlichen Thron setzen und selbst das Erbe Konstantins antreten konnte. Was sich übrigens auch auf Betrug gründete. Und er wird freche Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Allerhöchsten auftreiben. Und er wird danach trachten, Zeiten und Gesetze zu ändern. Und sie werden in eine Gewalt gegen für eine Zeit, 2 Zeiten und eine halbe Zeit. Diese Zeitspanne findet man auch im Buch Offenbarung. Sie bezieht sich auf die Zeit der päpstlichen Vorherrschaft.
Ja, das endete 1798.
Und er wird freche Reden gegen den Höchsten führen. Er wird die Versöhnung von Christi entfernen. Ist das ein freches Reden gegen den Allerhöchsten?
Das ist völlige Gotteslästerung.
Er wird sich selbst an die Stelle Christi setzen. Er wird die Heiligen des Allerhöchsten auftreiben und sie verfolgen. Tat er das? Ja. Endete er Zeiten und Gesetze?
Das ist eines der Hauptsachen.
Übrigens schreiben die Leute uns ständig an und sagen, also, wie wissen wir, dass der Sabbat immer noch der richtige Tag ist, den wir halten? Ja, den gregorianischen Kalender. Der gregorianische Kalender verändert nicht die Tage, sondern nur das Datum.
Das ist so wichtig. Ich glaube, es verschob sich um 10 Tage nach vorn oder so.
Ja. Und sie werden in seine Gewalt gegeben für diese Zeitspanne, die natürlich die 1260 Jahre sind. Das Tag-Jahr-Prinzip, die 1260 Jahre der Papstherrschaft von 538 bis 1798, als ihm seine weltliche Macht weggenommen wurde. Aber das Gericht wird sich setzen und ihm die Herrschaft wegnehmen, um sie endgültig zu vertilgen und zu vernichten. Dieser Fels wird hervorkommen und diese irdischen Reiche völlig vernichten. Aber das Königreich, die Herrschaft und die Macht über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Allerhöchsten gegeben werden. Sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Es wird niemanden geben, der sich diesem Reich noch widersetzt.
Und niemand wird in seinem Namen regieren?
Nein, niemand wird in seinem Namen regieren. Das beschreibt das Reich Gottes, wie es aufgerichtet wird und wann es aufgerichtet wird. Nun gut, das ist das Alte Testament. Es ist sehr eindeutig. Gehen wir doch zum Neuen Testament. Matthäus 3, Vers 1. In jenen Tagen aber erscheint Johannes der Täufer und verkündigt in der Wüste von Judäa und spricht: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Er steht für euch bereit. Ja. Er steht euch zur Verfügung. Kam Jesus und entthronte Cäsar?
Nein.
Nein.
Nicht buchstäblich.
Nein. Das war gut formuliert. Markus 1, Vers 14. Nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündete das Evangelium vom Reich Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Es steht euch zur Verfügung. Es ist jetzt greifbar.
Es steht heute immer noch jedem zur Verfügung.
Wer ist der König dieses Königreichs?
Jesus.
Der zweite Tempel, der als Gebäude gesehen geringer als der erste war, übertraf diesen jedoch. Denn der König der Könige wandelte darin.
Ganz genau.
Okay, drösen wir das etwas auf. Die Juden erwarteten ein zeitliches Reich, aber begriffen weder die zeitlichen Rahmen noch das Wesen dieses Reiches. Sie sahen nicht den leidenden Knecht, der in Jesaja vorhergesagt wurde, noch verstanden sie die Natur des kosmischen Konflikts, der dabei tobte und der erst noch seinen Höhepunkt erreichen muss, bevor das Reich Gottes errichtet werden kann. Und er wurde weltweit eingeführt. Jeder erhielt eine Gelegenheit, sich zu entscheiden. Die frühen Jünger erreichten China. Sie erreichten Japan, sie erreichten die Enden der Erde. Jede Nation hatte die Gelegenheit und wird noch eine Gelegenheit erhalten.
Es ist traurig, wir waren dort. Die Leute haben uns in einer früheren Folge von What is Truth gesehen. Und wenn man dort herumläuft in Jerusalem, ist es noch genauso. Es hat sich im Vergleich zum ersten Mal, als Jesus hier war, nicht verändert.
Ja, die Leute werden sagen, aber wir haben die ganze Welt noch nicht erreicht. Denn es heißt, dieses Evangelium wird in der ganzen Welt verkündet werden und dann wird das Ende kommen. Die ganze Welt hat Handys.
Das allerdings.
Und sogar im dunkelsten Winkel wird die ganze Welt Masken tragen, wenn es ihnen gesagt wird. Und viele werden eine Entscheidung für oder gegen Christus treffen müssen. Findet das nicht überall auf der Welt statt?
Es ist wie eine Atombombe, die sich ausbreitet.
Richtig. Haben Menschen Visionen, zum Beispiel in islamischen Ländern?
Sie haben Träume.
Ja, sie haben Träume. Martin, dieses Reich, das nahe herbeigekommen ist, ist immer noch nahe. Und man kann sich dafür oder dagegen entscheiden. Wenn man sich für Dominionismus entscheidet, wählt man da nicht ein anderes Reich?
Leider ja.
Matthäus 10, Vers 6. Geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht aber hin, verkündet und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Was bedeutet das? Heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es. Wollten sie das?
Nein, sie wollten etwas anderes.
Die Vertreibung der Römer.
Genau.
Sie wollten Dominionismus.
Ja.
Bekamen sie ihn?
Nein.
Nein. Also,
sie bekamen ihn nicht.
Die Juden verwarfen dieses geistliche Reich. Sie verwarfen das Neue Testament und die Eschatologie, die zum finalen Reich Gottes führt. Sie warten immer noch darauf, den Dominionismus umsetzen zu können.
Genau das Gleiche.
Johannes 19, Vers 15. Sie aber schrien: Fort, fort mit ihm, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen: Euren König soll ich kreuzigen? Das muss sie in den Wahnsinn getrieben haben. Die obersten Priester antworteten: Wir haben keinen König als nur den Kaiser.
Und das ist typisch für das, was wir immer noch haben.
Geschieht nicht genau das? Matthäus 21, Vers 42. Jesus spricht zu ihnen: Habt ihr noch nie in den Schriften gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das dessen Früchte bringt. Als Jesus an diesem Kreuz starb und der Vorhang von oben nach unten entzweiriss und die Unterscheidung zwischen Juden und Heiden bedeutungslos wurde, war das für sie akzeptabel?
Nein, sie machten weiter.
Ging das Evangelium an die Heiden? Ja.
Und es ist interessant, dass derselbe Stein, der verworfen wurde, derjenige sein wird, der diese Reiche vernichten wird.
Ja, und er wird wieder verworfen werden zugunsten eines falschen Steins.
Oh ja, genau das geschieht gerade.
Matthäus 23, Vers 13. Aber wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt. Ihr selbst geht nicht hinein, und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hinein. Ihr kämpft also gegen dieses System. Ihr kämpft gegen Gott, stimmt's?
Ja, das Reich der Himmel.
Es gibt also kein irdisches Reich, das aufgerichtet werden wird, außer dem, das Christus errichten wird. Du würdest beipflichten, dass diese Verse deutlich zeigen, dass die jüdische Nation niemals die Bedingungen für das Reich erfüllt wird und dass die christliche Kirche als Erbe der Verheißungen Gottes bestimmt wurde. Sollten sie die Fehler der Juden nachmachen?
Die Christen? Nein.
Sollten sie es nicht, aber taten sie es?
Sie lernten aus den Fehlern, aber es läuft bei ihnen genau auf das Gleiche hinaus.
Sie haben sie noch verbessert. Galater 6, Vers 15. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Also, was möchte Gott? Möchte er eine äußere Form?
Nein.
Er möchte eine Herzensveränderung. Über alle, die nach dieser Regel wandeln, komme Friede und Erbarmen. Und über das Israel Gottes. Wer ist also das Israel Gottes? Die mit dem veränderten Herzen, richtig?
So ist es.
Okay. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Zu wem spricht er hier?
Zu jedem, mit der Herzensveränderung.
Er spricht zu den Christen.
Ja, der Glaube an Jesus.
Damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht.
Das schließt den Juden mit ein, der das annehmen möchte.
Jede Nation, jeder Stamm und jedes Volk, niemand ist von dieser Entscheidung ausgeschlossen. Das Himmelreich ist nahe. Trefft eine Entscheidung. Galater 3, Vers 29. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Man muss also Christus angehören, um Zugang zu den Verheißungen zu haben. Stimmt's?
Es gibt keinen anderen Weg.
Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt also kein irdisches Reich hier, für das man sich entscheiden kann. Man muss einen Herzenszustand wählen.
Ja.
Offenbarung 5, Vers 9. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Gibt es nur einen, der das Reich errichtet?
Ja, und das wird Jesus sein.
Das wird Jesus und keine dieser Nationen sein. Jeder hat Zugang zum Reich.
Und er braucht keine Hilfe dabei. Er braucht keine Kirche, die es für ihn tut.
Nein, denn sie werden es vermurksen, wie es sich geschichtlich immer wieder gezeigt hat. Und indem sie es tun, verhindern sie die Menschen daran, ins wirkliche Reich zu gehen, weil sie ein falsches aufrichten. Und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unser Gott, und wir werden herrschen auf Erden. Jetzt oder in dem zukünftigen Reich?
In der Zukunft.
Hast du das Gefühl, dass du gerade herrschst?
Nein, ganz und gar nicht.
Ist es Ihnen in all den Tausenden von Jahren gelungen zu herrschen?
Nein.
Nein. Aber Sie sind entschlossen, es wieder zu versuchen, stimmt's?
Ja.
Würdest du zustimmen, Martin, dass die Wahl zwischen zwei Reichen besteht? Dem Reich Gottes und dem Reich Satans. Das nahe herbeigekommene Reich dringt in Satans Reich ein. Würdest du dem zustimmen?
Ja.
Und Satan ist nicht glücklich darüber.
Und es ist interessant, dass das Reich hier auf Erden in Wirklichkeit seines ist. Wegen all der Sünde, die er verursacht.
Und Gott arbeitet sehr hart, um in dieses Reich einzudringen, das Satan auf dieser Welt errichtet hat. Und Satan arbeitet sehr hart daran, ihn draußen zu halten. Richtig?
Das mit Sicherheit.
Und er wird jede erdenkliche Fälschung errichten, jede Theokratie von jedem anderen religiösen System. Ob das jetzt wie in Indien ist, wo man versucht, eine hinduistische Theokratie zu errichten, oder wie in islamischen Ländern, wo sie versuchen, eine islamische Theokratie zu errichten, oder in christlichen Ländern, wo sie den Dominionismus errichten wollen. Das sind alles Versuche, um die Menschen vom wahren Reich Gottes fernzuhalten.
Das ist so wahr.
Was sagt uns Matthäus 12 darüber? Als aber die Pharisäer es hörten, sprachen sie, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch Beelzebul, den Obersten der Dämonen. Als Christus sein Reich errichtete, sagten sie, er wäre die Macht Satans.
Ja, so sehr kann man Dinge verkennen, wenn man nicht dem folgt, was die Bibel sagt.
Stimmt. Da aber Jesus ihre Gedanken kannte, sprach er zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet. Und keine Stadt, kein Haus, das mit sich selbst uneins ist, kann bestehen. Wenn man sich diese Zitate der Dominionisten betrachtet, die wir hatten, und diese Theologen, sind sie denn uneins?
Ja, tatsächlich das hundertprozentige Gegenteil.
Sagen nicht manche, das kann nicht von Gott sein? Und andere sagen, wir müssen das machen. Schaut euch den Zustand der Welt doch an.
Ja.
Wenn der Satan den Satan austreibt, so ist er mit sich selbst uneins. Wie kann dann sein Reich bestehen? Und wenn ich die Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen.
Ja.
Treibt er immer noch Dämonen aus dem Leben der Menschen?
Ja, gewiss.
Es ist immer noch eine persönliche Entscheidung. Ist es eine erzwungene Entscheidung oder eine freie Entscheidung?
Es ist eine freie Entscheidung. Und hier liegt der Unterschied bei Gottes Reich zu all den anderen von Satan.
Okay. Können wir sagen, dass das Reich nicht politisch ist?
Gottes Reich?
Ja.
Ja, es ist definitiv nicht politisch.
Ist Dominionismus politisch?
Ja, hundertprozentig.
Johannes 18, Abvers 36. Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Das ist doch ziemlich deutlich. Da sprach Pilatus zu ihnen, so bist du also ein König. Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Du hast es gesagt, nicht ich. Leugnete er, ein König zu sein? Nein.
Nein.
Tatsächlich bestätigte er es.
Ja, er bestätigte es.
Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Matthäus 24, Vers 14. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündet werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Dieses nahe herbeigekommene Reich wird also nicht ersetzt werden, bis Jesus wiedergekommen ist.
Ja, denn er ist schon König und er wird sein Reich auf die Erde bringen. Es wird nicht von Menschen hier errichtet werden.
Ja. Er kam also als König.
Ja.
Aber er kam nicht, um Cäsars Stelle einzunehmen. Er wurde mit einer verhöhnenden Zeremonie als König eingeführt. Der Titel wurde über sein Kreuz geheftet, stimmt's? Matthäus 2, Vers 2. Die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden?
Das waren die Weisen.
Ja. Mir wurde gesagt, das hieße Machi.
Wie?
Machi.
Machi.
Und nicht Magai.
Okay.
Aber vielleicht spreche ich das auch wieder falsch aus.
Die Männer aus dem Osten.
Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Wussten Sie, dass der König der Juden, also im Original heißt es eigentlich der Judäer, geboren war?
Ja.
Woher nahmen Sie das?
Aus der Prophetie.
Sie mussten Daniels Prophezeiungen studiert haben, stimmt's?
Ja.
Matthäus 27, Vers 11. Jesus aber stand vor dem Statthalter. Und der Statthalter fragte ihn und sprach, bist du der König der Juden? Jesus sprach zu ihm, du sagst es. Und flochten eine Krone aus Dornen, setzten sie auf sein Haupt, gaben ihm ein Rohr in der rechten Hand und beugten vor ihm die Knie, verspotteten ihn und sprachen, sei gegrüßt, König der Juden.
In einer verhöhnenden Zeremonie wurde er dennoch anerkannt.
Wurde er immer noch anerkannt. Sie legten ihm sogar ein Zepter in die Hand. Dann am Kreuz. Und sie befestigen über sein Haupt die Inschrift seiner Schuld. Dies ist Jesus, der König der Juden. König der Judäer. Und sie gingen zu Pilatus, sag das doch nicht. Und er antwortete, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben, zu spät. Martin, das ist die Einführung auf Erden. Es gibt eine himmlische,
genau ab hier.
Es gab eine Bestätigung, dass das Opfer angenommen war. Und seitdem dringt jeder in das Reich hinein oder verwirft es, durch ihre eigenen Entscheidungen.
Ja.
Das wird so bleiben, bis er kommt.
Das wird so bleiben, bis Michael sich erhebt und Jesus sein königliches Gewand anzieht.
Richtig. Das heißt, das Gericht wird abgeschlossen sein und er wird kommen, um das Gericht auszuführen.
Ja, und um seinen Lohn mitzubringen.
Ja. Wir haben also schon einen König, aber er hat kein irdisches Reich. Er ist nicht von dieser Welt, zumindest in diesem Stadium. Das ewige Reich Gottes wird also erst nach dem Millennium eingeführt. Denn diese Erde wird bei der Wiederkunft zerstört werden. Ein Gericht der Nachprüfung findet dann im Himmel statt. Das Gericht ist den Heiligen übergeben. Kommt und überprüft es, ob meine Gerichte fair sind. Wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte, wird dann erklärt werden.
Mach doch bitte eines noch deutlich, denn das ist wichtig. Wir sagen ja immer, wenn Jesus kommt, um die Heiligen mitzunehmen,
muss das Gericht schon ausgeführt sein. Es gibt Heilige und es gibt Verlorene.
Und auf der Erde bleibt nichts übrig.
Nichts.
Alles ist tot.
Alles ist laut dem Buch Offenbarung zerstört. Alle Städte der Nation fielen. Es bleibt hier nichts über.
Also das Reich ist dann mit ihm im Himmel. Und dann, ja, nach den 1000 Jahren.
Aber sie werden mit ihm 1000 Jahre herrschen. Dann kehrt er zur Erde zurück.
Aber dieses Herrschen findet nicht auf der Erde statt.
Nein. Dann kommt die Stadt herunter und landet auf der Erde. Es gibt eine Auferstehung der Ungerechten. Es gibt ein finales Gericht, ein finales Feuer der Vernichtung. Und das finale Reich wird errichtet werden, das für immer und ewig bestehen bleibt. Und es ist ein Reich nach dem Millennium, ein Post-Millennium-Reich.
Und Christus ist der König, der dort herrscht.
Ja. Wir können also sagen, bei der Wiederkunft Christi werden die Heiligen in den Himmel mitgenommen, wo ihre Häuser schon für sie vorbereitet sind. Richtig? Offenbarung 21, Abvers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Das hat noch nicht stattgefunden, stimmt's? Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Ist das Dominionismus?
Nein.
Denn Gott ist dort ausgeschlossen.
Sie machen es in seinem Namen.
Sie machen es angeblich in seinem Namen. Und es wird niemals jemand in sie hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Greuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buche des Lebens des Lammes. Das ist das Reich, Martin. Und es wird kein Dominionismus sein. Und er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom, von dieser und von jener Seite aus war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine, und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Geschieht das jetzt?
Oh nein, ganz und gar nicht.
Und es wird kein Fluch mehr geben, und der Thron Gottes, das ist das Reich, und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen, und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Das heißt, anders gesagt, ihr Charakter wird mit seinem Charakter übereinstimmen. Offenbarung 22, Vers 16. Ich, Jesus, habe meinen Engeln gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Wenn er der Spross Davids ist, bedeutet das, er ist der König aus der königlichen Linie. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Martin, Gott macht nichts unabhängig von seiner Gemeinde. Also spricht der Heilige Geist zusammen mit der Braut, mit seiner Gemeinde und lädt dabei die Menschen ein, dieses Reich anzunehmen.
Inviting people to accept this kingdom.
Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen der dürstet, der komme. Und wer da will, gibt es da einen Zwang?
Nein, es ist für jeden offen.
Der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Martin, das ist biblische Eschatologie. Befasste sich der Protestantismus gründlich damit?
Nein, leider nicht. Sie blieben beim Dominionismus stecken und beim Dispensationalismus.
Wobei auch immer, egal welches System sie erbten, wovon sie denken, dass es für sie funktionieren wird. Aber das ist biblische Eschatologie. Man kann es nicht außer Kraft setzen.
Nein.
Man kann nicht sein eigenes System errichten. Können wir es also so formulieren? Kein menschliches Wesen kann einen neuen Himmel und eine neue Erde machen, das kann nur Gott.
Natürlich.
Das Reich wird erst da sein, wenn es einen neuen Himmel und eine neue Erde gibt. Also alles andere ist eine Fälschung.
So ist es.
Alle menschliche Anstrengung, das Reich der Herrlichkeit zu errichten, während das Reich der Gnade noch im Überfluss da ist, ist vergeblich. Stimmst du dem zu?
Ja.
Menschen können dieses Reich genauso wenig bauen, wie sie sich selbst retten können.
Brillant ausgedrückt.
Danke.
Denn ansonsten wird man wieder zu Gott.
Dann ist man sich selbst Gott. Gegenwärtig gilt für uns Matthäus 11, Vers 28. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Das steht uns jetzt zur Verfügung. Es ist nahe, aber es wird erst aufgerichtet, wenn Christus wiederkommt.
Amen.
Nun gut, Martin. Lass uns ein wenig in die Typologie gehen, einfach um es zu vervollständigen. Ganz kurz. Die alttestamentlichen Schlachten dienen als Typus für das finale Konfrontation, die noch stattfinden wird. Zwischen dem himmlischen System und dem irdischen System, die vom Stein vernichtet werden, nämlich von Christus. Jede irdische Unterstützung wird abgeschnitten und man wird weder kaufen noch verkaufen können. Das lesen wir in Offenbarung 13, Vers 17. Das wird kommen. Wenn sie also den Dominionismus auftreiben und man bei ihrem System nicht mitmacht, werden gegen dich wirtschaftliche Maßnahmen ergriffen werden.
Und alles ist schon bereit. Digitale ID,
ja.
All diese Dinge.
Gottes Volk wird in arge Not geraten. Die ganze Welt stellt sich gegen sie auf, so steht es in Offenbarung 13, 3 und 12. Ist das richtig?
Ja, und man wird jeden gegen sich haben.
Ist es so verschieden vom Dominionismus, wenn Gottes Volk herrscht und bestimmt, wo es lang geht?
Nein, es ist viel anders als das.
Es wird ein Todesbefehl gegen sie ausgesprochen werden. Diejenigen, die die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben, werden durch den Dominionismus zum Tode verurteilt werden.
Genau. Also ein Versuch, das umzudrehen und zu sagen, dass der Todesbefehl sich gegen den Dominionismus wenden wird, kann nicht stimmen.
Das kann es nicht. Das ist ein total durchgedrehtes System. Gab es einen Todesbefehl gegen Jesus?
Ja.
Weil sein Reich nicht zu ihrem passte. Stimmt's?
Ja.
Wir werden das Gleiche haben. Alles, was sie tun können, ist darauf zu vertrauen, dass es sie nach der Verheißung retten wird. Sie können nur Folgendes sagen. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen diesen großen Haufen, der gegen uns herangerückt ist. Und wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet.
Das spricht hier von der Gemeinde der Übrigen.
Ja, Martin, sie befinden sich in den letzten Tagen in arger Not. Sie sitzen nicht auf dem Thron und sagen, was gemacht wird.
Genau.
Es ist das genaue Gegenteil von dem, was sie versprechen. Stimmt's?
Es ist genau das Gegenteil davon. Aus diesem ganzen System kommt keine Rettung. Wir werden verfolgt werden.
Okay.
Stimmt. Der einzige Weg, um der kommenden Krise ins Auge zu sehen, besteht darin, sich zu erinnern.
Wunderschön.
Darüber sprachen wir das letzte Mal. Er ist der Töpfer, wir sind der Ton. Er ist der Schöpfer und wir sind das Geschöpf. Erst wenn wir unsere völlige Abhängigkeit begreifen und nichts Lobenswertes in uns selbst finden, können wir wahrhaftig in ihm ruhen. Das ist die Bedeutung des Sabbats. Es ist das Zeichen, dass wir anerkennen, dass er der Herr ist, der uns heiligt. Und wenn wir das tun, wird die ganze Welt gegen uns Stellung beziehen.
Genau, einschließlich des Dominionismus.
Hesekiel 20, Vers 12. Ich gab ihnen auch meine Sabbate, die ein Zeichen sein sollten zwischen mir und ihnen, damit sie erkennen sollten, dass ich der Herr es bin, der sie heiligt. Dein Wille geschehe.
Im Himmel, so auf Erden.
Wie im Himmel, so auf Erden. Dein Reich komme. Wir haben schon besprochen, dass Gottes Engel die Gebote halten. Und Gottes Volk wird die Gebote halten.
Ja.
Werden sie mit dem Reich der Welt in Konflikt geraten?
Ja, weil diese ja ihre Gebote erzwingen wollen.
Aha. Gott ist der Helfer der wahren Übrigen und sie werden ein neues Lied singen, wenn sie befreit werden. Stimmt's? Offenbarung 7, Vers 14. Und ich sprach zu ihm, Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen, und sie haben ihre Kleider gewaschen, und sie haben ihre Kleider weiß gewaschen in dem Blut des Lammes. Sie wurden also gerechtfertigt und geheiligt. Und sie singen das Lied Moses. Das ist ein Lied über eine physische Befreiung aus der Knechtschaft. Des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes, das ist ein Lied der geistlichen Befreiung, und sprechen, groß und wunderbar sind deine Werke, o Gott, du Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiligen. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten, deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig, ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine Urteile sind offenbar geworden. Das wird am Ende kommen und vor dem Reich kommen noch die Gerichte. Und erst wenn diese Gerichte offenbart worden sind, können wir ein neues Lied singen.
Ja, und nicht vorher.
Nein, nicht vorher. Also Martin, ich hoffe, dass die Zuschauer verstehen werden, dass es kein irdisches Reich geben wird, bevor das himmlische Reich errichtet werden wird. Das ist die biblische Eschatologie. Und alles, was dem zuwiderläuft, ist eine falsche Wiedergabe dessen, was die Schrift sagt.
Ja. Möge Gott uns helfen.
Möge Gott uns helfen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir sehen gerade, wie sich der Höhepunkt der Geschichte zuspitzt. Es ist wie ein Film, der vor unseren Augen dargestellt wird. Der einzige Unterschied ist, dass es die Realität ist. Und bald wird es eine Entscheidung zwischen dem Reich der Welt und dem Reich des Himmels geben. Und die ein irdisches Reich errichten wollen, werden sagen, es ist angebracht, dass wir jene entfernen, die sich gegen unser Reich stellen. Denn sonst wird uns unsere Herrschaft weggenommen werden. Ohne dass sie bemerken, dass sie schon weggenommen wurde und auch physisch weggenommen werden wird, wenn dieser Stein die Statue trifft und der Wind sie wie Staub mit sich fortnimmt. Hilf uns also, diese Dinge zu verstehen und das richtige Reich zu wählen. In Jesu Namen. Amen.
Amen.